Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Jenny Degen.
Und ich bin der Lukas Meili.
Und heute geht es für einmal nicht um ein Tier im Zolli, wo wir uns genauer anschauen, sondern um Forschung. Forschung ist nämlich einer der vier Grundpfeiler, wo ein wissenschaftlich geführter Zoo darauf basiert. Neben Naturschutz, Bildung und Erholung. Wir nehmen darum eins der Forschungsprojekte, wo im Moment im Zolli laufen, ein bisschen genauer unter die Lupe. Unsere Forschungsreise nimmt ihren Anfang im Affenhaus.
Dort suchen die Forschenden von der Uni Neuchâtel in Zusammenarbeit mit dem Zolli nach nichts Geringerem als dem Ursprung der menschlichen Sprache. Im Affenhaus wartet schon Vanessa Wilson auf uns.
Ja, mein Name ist Vanessa Wilson. Ich bin eine Forscherin in der Universität Neuchâtel. Und ich arbeite hier im Basel Zoo mit den Menschenaffen. Und ich mache das seit 3 Jahren im Basel Zoo.
Vanessa Wilson macht hier im Zolli mit den Menschenaffen, also den Schimpansen, Gorilla und Orang-Utan, eine Beobachtungsstudie. Wobei, Beobachtungsstudien klingt fast ein bisschen zu altmodisch. Beim Forschungsprojekt von Vanessa Wilson kommt nämlich modernste Technik zum Einsatz. Sie spielt den Affen nämlich kurze Videos vor und zeichnet dabei auf, wo die Affen genau anschauen. Eye-Tracking nennt sich das. Wir wollen heute einmal anschauen, wie genau das funktioniert.
Okay. Let's go look at the eye tracking.
Yes.
Sie führt uns aus dem öffentlichen Teil des Affenhauses ein Steg durchab in den Keller. In der Mitte des Raums steht ein kompliziertes Gefährt, das etwas aussieht wie eine Vitrine auf Rädern.
Okay, dann hier ist unser Apparat. Das ist so ein Mobilapparat. Das heißt, wir können das bewegen in diesem großen Wagen. Und wir nutzen das gegen die Gitter von den Gehege.
Unter der Plexiglashaube, gut geschützt, steht ein grosser Monitor. Die Vanessa Wilson zeigt auf den unteren Rand des Bildschirms, wo etwas angemacht ist, wo etwas wie eine breite Webcam aussieht.
Und das da, das ist unser Augentracker. Und was man sieht, ist die kleine rote Kreise. Und sie sind Infrarotkameras. Und so das Subjekt, das Person oder das, der Affen, sie sitzt so hier ungefähr.
Sie zeigt auf eine Stelle, wo man von außen gut auf den Bildschirm sieht.
Und es macht Reflexionen in die Augen. Und von diesen Reflexionen, das Augentracker kann rechnen, die Position von den Augen und wohin sie schauen. Und dann wir können auf diesen Bildschirm Videos zeigen zum Beispiel oder Bilder oder was auch immer wir möchten. Und dann, wir interessieren uns, an was gucken sie. Das ist das große Thema.
Mit dem Apparat geht sie zu den Menschenaffen und spielt ihnen kurze Videos vor. Meistens sind es Alltagsszenen. Zum Beispiel, wie ein Schimpans ein anderer Schimpans lust.
Wir können das durch die Gitter machen oder durch ein Fenster machen. Und sie stehen vor diesem Monitor, sie schauen mal auf die Videos, das wir zeigen. Und mit diesen Augentracker wir wissen, wohin sie gucken, an was sie gucken.
Damit Affen einigermaßen ruhig auf den Bildschirm schauen, hat sich das Team um Vanessa Wilson etwas müssen einfallen. Darum schaut aus der Plexiglasscheibe, dort wo der Bildschirm ist, so eine Art Sauger raus, wie von einem Trinkschöppeli, einfach aus Metall. Die Affen können dort dran saugen und bekommen etwas Feines zu trinken. Das hat 2 Effekte.
Das gibt ein bisschen Motivation, weil sie lieben was Süßes. Und wenn sie trinken, sie bleiben ein bisschen ruhig, sie bewegen nicht zu viel. Und das ist wichtig, dass der Kopf nicht zu viel bewegt ist. Weil wenn sie bewegen, dann befinden die Augen nicht mehr.
Für die Affen sind die Experimente völlig freiwillig, sagt Vanessa Wilson.
Sie können das machen, wenn sie möchten oder nicht. Manche Affen, sie machen das sehr regelmäßig. Sie finden das sehr interessant und das ist vielleicht ein bisschen Spaß für die Affen und ein bisschen interessant und sie müssen das eigentlich nicht machen, wenn sie nicht möchten. Und manche machen das nie und manche machen das manchmal. Es ist sehr unterschiedlich.
Okay, Vanessa Wilson spielt den Menschenaffen im Zolli also kurze Filme vor und wertet mit Hilfe von komplexer Technik aus, wo genau sie anschauen. Nur, was hat das alles mit dem Ursprung der menschlichen Sprache zu tun? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, führt uns unsere Forschungsreise ins Büro von Klaus Zuberbühler. Er ist Professor an der Uni Neuchâtel und der Projektleiter vom Forschungsprojekt, wo Vanessa Wilson mitschafft.
Mein Name ist Klaus Zuberbühler. Ich bin Professor an der Uni Neuchâtel in Biologie.
Zum Verstehen, was die Augentracking-Versuche mit der menschlichen Sprache zu tun haben, erklärt er uns zuerst einmal, was der Unterschied ist zwischen dem Spruch von uns Menschen und der Kommunikation von dir.
Oder wenn wir jetzt Sätze machen, dann tun wir ja die Wörter auf unserem Lexikon nicht einfach so willkürlich zusammenwürfeln, sondern unsere Sätze haben eine Struktur, eben eine Syntax, eine Grammatik. Und eben da mögen wir uns alle erinnern von der Schule, oder? Da gibt es ein Hauptwort und ein Verb und ein Objekt und all das. Und komischerweise sieht man das eigentlich in der Tierkommunikation nicht. Die haben meistens einfach relativ einfache Rufe, die sich beziehen auf meistens grössere Situationen, die passieren in der Umwelt. Und bei uns eben ist das anders, dass wir eigentlich, wenn wir berichten über die Welt, eben das Ganze strukturieren.
Laut dem Klaus Zuberbühler funktioniert die menschliche Sprache also nach einem einfachen Grundprinzip. Wir unterscheiden immer zwischen einem Aktor, einem Patient und einer Handlung. Der Aktor ist der, der etwas macht. Der Patient ist der, der eine Handlung empfängt. Und die Handlung ist eben das, was gemacht wird.
Alle Sprachen funktionieren genau auf dem Prinzip, oder? Dass sie immer unterscheiden, wer ist der Aktor und wer ist der Patient und wie sind die zwei miteinander verbunden.
Wir Menschen machen das nicht nur, wenn wir reden. Wir haben die Grammatik, also die Unterscheidung zwischen Aktor, Patient und Handlung, ganz tief in unserem Hirn eingebrennt. Auf diese Art schauen wir die Welt an und erklären sie uns. Und genau da kommen die Augentracking-Versuche ins Spiel.
Wenn wir jetzt dran sind, ist, dass wir den Affen kleine soziale Ereignisse zeigen. Also zum Beispiel, eine Person hilft der anderen Person beim Aufstehen. Da hat man einen Aktor, einen Patienten, eine Tätigkeit, typische soziale Interaktion. Und zeigen denen ein Video und schauen mit Eye-Tracking, also da kann man schauen, wie der Aff die Szene analysiert, wo er anschaut, wo der Blick hingeht, kann man schön verfolgen. Und nachher machen wir genau das Gleiche auch mit Menschen. Wir zeigen genau die gleiche Videosequenz und schauen, wie zum Beispiel ein erwachsener Mensch oder auch ein Kind, das noch in die Schule geht, die Szene analysiert mit dem Blick. Und was Menschen eben machen, wenn irgendetwas passiert, dann probieren sie immer als allererstes herauszufinden, wer ist der Aktor, wer ist verantwortlich für das Ereignis. Und wenn sie das wissen, dann gehen sie schauen, was passiert nachher als nächstes zum Patienten, der die Aktivität empfängt. Und das sieht man meistens auch im Blickverhalten, eben wie die Leute die Szene analysieren. Sie suchen zuerst den Aktor und wenn sie den wissen, gehen sie nachher schauen, was passiert jetzt zum Patienten als nächstes. Weil das ist, was nachher in der Zukunft kommt. Und von dem her ist eigentlich unsere Hypothese, dass wenn Affen sich auch interessieren, für die Kausalbeziehung, dann sollte ihr Blickverhalten gleich sein wie das vom Mensch. Wenn sie sich jetzt aber nicht interessieren für das, oder für sie ist einfach gerne nicht irgendwie offensichtlich, dann sollte das Blickverhalten völlig anders sein. Wenn jetzt zum Beispiel einer eine rote Kleider hat und der andere graue, sollte jetzt einfach mehr auf den schauen, der auffälliger ist. Egal, was der macht. Und im Moment sieht es aus, dass wenn eben die Affen eigentlich die Szene genau gleich analysieren wie die Menschen. Das heisst, sie haben zwar keine Grammatik in ihrer Kommunikation, aber im Kopf haben sie die gleiche Grammatik wie mir.
Das ist also eine erste mögliche Erkenntnis von diesem Forschungsprojekt. Wahrscheinlich strukturieren Affen ihre Welt auf die gleiche Art wie wir Menschen. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich aber schon die nächste Frage. Warum hat sich denn bei den Menschen die Sprache entwickelt und bei den Schimpansen nicht? Für den Klaus Zuberbühler gibt es zwei verschiedene Ansätze, um sich das zu erklären. Beim ersten Ansatz geht man davon aus, dass Affen ganz fest in der Gegenwart leben, während wir Menschen uns sehr viel Gedanken über die Zukunft machen.
Wenn man natürlich jetzt immer in der Gegenwart lebt und man sich keine Gedanken über die Zukunft macht, wie vielleicht auch der Fall ist beim Schimpans, dann hat man wahrscheinlich eben auch weniger Motivation, um über solche Sachen zu berichten, weil ja alle miteinander immer das Gleiche sehen. Und wenn man eben die Motivation nicht hat, irgendwie einander zu erzählen, was nachher noch passieren könnte, dann braucht es keine Sprache. Dann kann man einfach nur im Dasein kommunizieren, das langt.
Der Klaus Zuberbühler sieht aber auch noch einen zweiten Ansatz, um zu erklären, warum die Menschen einen Spruch entwickelt haben und die Menschenaffen nicht.
Eine andere Möglichkeit, die auch wieder diskutiert wird, ist, dass Menschen von ihrer Art her, von ihrer Psychologie her, viel kooperativer sind als alle anderen Affen. Kooperativ im Sinn, dass man einfach von Anfang an bereit ist, aufeinander einzugehen, miteinander zusammen etwas zu machen. Ein Beispiel ist gerade, was wir machen. Wir reden miteinander, wir kennen das nicht. Und trotzdem sind wir bereit, jetzt zu kooperieren über das Projekt, und zwar eben über die Affen zu reden. Und das ist einfach etwas, was den Menschen charakterisiert, dass man einfach auch mit fremden Leuten von Null auf sofort einfach kann kooperieren. Und bei Schimpansen hat man das Gefühl, die können natürlich auch kooperieren miteinander, aber sie müssen sich dazu sehr gut kennen. Da läuft nur innerhalb von der Gruppe ab, wenn man sich kennt oder man miteinander aufgewachsen ist und so, dann geht's. Aber sobald es mit Fremden zu tun hat, ist es für einen Affen nicht unmöglich. Man könnte nicht zwei Schimpansen, Männchen, die sich nicht kennen, einfach so zusammenlassen und dann denken, sie würden kooperieren. Ausgeschlossen. Da gibt sofort einen Krach, einen Krieg, oder? Die Kooperativität vom Mensch, wenn die wirklich so fundamental anders ist, dann braucht es eben auch ein Kommunikationssystem dahinter, wo die Kooperation ermöglichen und aufrechterhalten kann. Man muss können miteinander handeln, abmachen, dass man jetzt kooperiert, dass man jetzt noch dran ist im Kooperieren, dass man irgendwann dann mal aufhört. Und da hat man wirklich das Gefühl, dass Sprache wahrscheinlich koevoluiert hat mit der Kooperation.
Das, was der Klaus Zuberbühler gerade gesagt hat, dünkt ihm eigentlich eine schöne Vorstellung. Nämlich, dass die Sprache von uns Menschen aus dem Bedürfnis heraus entstanden ist, uns mit anderen können in Verbindung zu setzen und zusammen etwas können zu erschaffen. Das dünkt einem gerade in Zeiten, wo die Nachrichten voll sind von Kriegsmeldungen und Konflikten, einen schönen Aspekt.
Wir haben es ganz am Anfang gesagt, Forschung ist einer der vier Grundpfeiler im Zolli. Die Frage, wie wichtig denn Forschung für einen modernen Zoo ist, führt uns als letzte Station für unsere kleinen Forschungsreise ins Büro vom Zoodirektor Olivier Pagon. Zur Forschung im Zolli sagt er:
Also das ist ein Muss, ja. Jeder Zoo hat das irgendwie ein bisschen in der DNA, dass er mehr will wissen, wie es den Tieren geht. Und darum gibt es natürlich selbstinitiierte Forschung, sei es bei den Kuratorinnen und Kuratoren oder bei den Tiermedizinerinnen und Medizinern. Wichtig dabei ist auch zu wissen, dass Forschung natürlich das Zeitbudget verlangen tut. Zeit ist immer Mangelware. Und aus diesem Grund sind wir als wissenschaftlich geführte Zoo daran interessiert, dass junge Studentinnen und Studenten, sei es von der Biologie oder von der Tiermedizin, uns als Forschungsort auf dem Radar haben. Und das finde ich extrem wichtig, dass man da immer parat ist, so junge Leute irgendwie in Empfang zu nehmen und zu sagen, jawohl, wir haben ganz einen interessanten Tierbestand da und der steht zur Verfügung.
Im Vordergrund von aller Forschung steht für den Olivier Pagon die Frage, wie man die Tierhaltung zum Wohl der Tiere kann verbessern. Als Beispiel dafür, wie gross der Wissensgewinn und der positive Effekt auf die Tierhaltung kann sein, nennt er die Verhaltensforschung bei den Gorilla.
Und bei den Menschenaffen haben wir eine lange Tradition in der Verhaltensforschung mit dem Jörg Hess, wo ein Leben lang unsere Menschenaffenarten mit einem Schwerpunkt Menschenaffen-Mutter- und Kind-Beziehung beobachtet hat.
Die Forschung von Jörg Hess hat nämlich aufgezeigt, dass es keinen grossen Unterschied gibt zwischen dem Familienverhalten von Gorillas in der Natur und im Zoo.
Vorausgesetzt, man haltet die Tiere so, dass es ihren Familienbedürfnis auch entspricht. Und das war früher nicht der Fall gewesen. Und dank so Forschungen hat man etwas an der Haltung können modifizieren. Ganz konkret, bei uns werden die Menschenaffen nicht mehr getrennt. Also ein Gorilla, Silberrücken, ist ständig mit seiner Familie und wird nicht getrennt, auch nicht nachts über getrennt. Früher war das der Fall. Eine Quintessenz war auch, dass man zum Beispiel nicht mehr reingeht zu diesen Menschenaffenfamilien oder dass man ein Tier rausnimmt aus der Familie und mit ihm gerade spazieren und an den Tischli sitzen, um zu zeigen, wie man da Suppe isst und so, wie es früher der Fall war. Also man hat extrem viel dazu gelernt. Und das ist dank der Forschung, die da in Zoli stattgefunden hat.
Was für Erkenntnisse aus der Forschung von der Uni Neuchâtel am Zolli noch so erwachsen, das wird sich also zeigen. Die Vanessa Wilson jedenfalls ist überzeugt davon, dass ein besseres Verständnis von Menschenaffen dazu führen kann, dass man die Tiere auch in der Wildnis besser schützen kann.
Wenn wir haben die Ergebnisse von unserer Forschung und es kann uns was Neues von Affen oder Menschenaffen sagen, ich finde das auch sehr wichtig, weil das ist für diesen Arten es ist vorteilhaft. Und wir können von dieser Forschung lernen und ich hoffe, ein bisschen mehr Respekt haben für die Arten und mehr schützen in die Wildnis eigentlich. Und ich weiß, das ist ein langer Weg weg, die Wildnis, von was wir im Zoo machen, aber das ist wichtig, weil sie müssen in die Wildnis auch da bleiben. Das ist, woher sie kommen. Und was wir im Zoo machen, das hat auch was mit die Wildnis zu tun. Und wir müssen das eigentlich nicht vergessen.
Damit sind wir am Ende von diesem Podcast zur Verhaltensforschung bei Menschenaffen im Zolli und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.